Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ja, das ist so, dass ich genau zu Anfang Covid, Corona auch eine Wohnung verloren habe. Die Armutsschiene ist halt dann irgendwann relativ schnell da.
Wenn das so über die Jahre geht, wirklich über die Jahre schleift, ja. Man geht, sage ich jetzt mal, wirklich Weihnachten so an den Häusern vorbei, ja, und die Familien sitzen da drinnen, ja, und sonstiges und feiern Weihnachten und schön im Warmen und man sieht die Kamine oder sonstiges, der da noch an ist, ja, und der Baum und dann denkt man sich manchmal auch, scheiße.
Ja, aber sie kriegen ja gar keine Wohnung. Man ist ja gar nicht alleine dann als Wohnungsangucker da und der, wo dann eben gerade dann die Kaution oder die Miete direkt schon auf dem Tisch liegt, hat auch die Wohnung.
Wir spüren jetzt schon langsam auch die Auswirkungen der Pandemie, ganz klar, obwohl wir das noch nicht wirklich in Zahlen belegen können und wir werden das, glaube ich, auch erst in den nächsten Jahren richtig erfahren.
Es ist kalt und es ist ungemütlich draußen auf der Straße. Unvorstellbar, dass dort auch heute Nacht Menschen leben, Wohnungslose. Es gibt keine offiziellen Zahlen dazu, wie viele es sind. Erst jetzt, in diesem Jahr, soll eine offizielle Wohnungslosenstatistik entstehen. Zum einen ist da die versteckte Obdachlosigkeit. Wenn Menschen zwar keine Wohnung haben, aber mal bei einem Freund, mal bei einer Verwandten unterkommen. 400.000 Menschen könnte das betreffen, schätzen Verbände. Und dann gibt es diejenigen, die auch dieses Notnetz nicht mehr haben, die permanent auf der Straße leben und nachts in Notunterkünften Schutz suchen. Das sind in Deutschland schätzungsweise knapp 50.000 Menschen. Manchmal ist es ein persönlicher Schicksalsschlag, der sie aus der Bahn wirft, manchmal der Jobverlust oder einfach nur der schlechte Umgang mit Geld. Aber wer einmal auf der Straße lebt, findet schwer wieder zurück. Wer nimmt schon einen Obdachlosen oder eine Obdachlose zur Miete? Wer gibt denjenigen eine Chance, die ganz am Boden sind? Weg von der Straße, wie Obdachlose wieder ein Zuhause finden. Unser Thema im Wochenendjournal. Ich habe mit Menschen gesprochen, die keinen Ort zum Heimkehren haben, die im Sommer auf der Straße und im Winter in Notunterkünften schlafen. Ich habe aber auch einen Menschen getroffen, der es geschafft hat, wieder eine permanente Bleibe zu finden und mich mit denjenigen unterhalten, die das ermöglicht haben. Mein Name ist Vivien Leue. Herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Es ist Abend, kurz vor 18 Uhr. Ich bin in einem dunklen Hinterhof nahe der Krefelder Fußgängerzone in der Innenstadt. In einem der Hinterhofgebäude ist das Erdgeschoss hell beleuchtet. Stimmengewirr kommt mir entgegen.
Hallo.
Hallo.
Möchtest du Katharina? Die kommen gleich, gehen Sie ruhig rein.
Danke.
Ich betrete das Obdachlosencafé Dein Name ist Mensch, eine Institution der Krefelder Obdachlosenszene. Kaffeechefin ist Sabrina Tophofen. Sie war selber jahrelang obdachlos.
Hallo.
Im Café erschrecken sich ein paar Menschen, weil sie mein Mikrofon sehen. Einer dreht sich auch weg.
Nur Radio. Ist nur Ton.
Hallo. Sie sitzt vor Radio.
Genau.
Das ist die erwachsene Tochter von Kaffeechefin Sabrina Tophofen. Sie hat ihre beiden kleinen Kinder dabei und hilft hinter der Theke beim Packen von Essenstüten. Im Raum verteilt sitzen vielleicht 12, 15 Menschen. Sie tragen warme Jacken, häufig auch eine Mütze auf dem Kopf und viele auch eine Maske. Auch ich lasse meine auf. Neben den Tischen und Stühlen stehen Rucksäcke oder Tüten. Das Vogelgezwitscher kommt von einer Voliere in einer Ecke des verwinkelten Raumes. Dort hüpfen blaue und gelbe Sittiche von Stange zu Stange.
Was möchtest du?
Hinter der Theke ist reger Betrieb. In großen roten Kunststoffkisten liegen belegte Brötchen und süße Gebäckteilchen.
Was möchtest du noch?
Habe ich hier. aber nicht bestimmt das, was du wolltest. Berliner habe ich nicht.
Mir fällt ein Mann auf, der mich etwas schüchtern anlächelt, als ich ihn anschaue. Ich gehe zu ihm.
Darf ich fragen, wie Sie heißen?
Andreas.
Und warum sind Sie jetzt hier heute?
Wegen Essensausgabe.
Häufig?
Ja, häufig, eigentlich täglich, ja. Ja, die öffentliche Heizung ist dann nicht mehr da. Ja.
Wenn die Sonne nicht mehr wärmt und die Temperaturen sich in Richtung Gefrierpunkt bewegen, ist das Leben auf der Straße natürlich besonders hart. Andreas trägt eine Jeans und eine dunkelblaue, dicke Jacke, auf dem Kopf eine dünne Mütze. Wichtig sei jetzt vor allem ein warmer Schlafsack, sagt er.
Gibt es denn noch Stellen, wo man sich dann...
Ja, hier die Obdachlosenstellen etc. Und ja.
Funktioniert das?
Ja, kommt auf den Charakter an, weil es ist ein Raum, viele sind betrunken. Ja, also man muss da schon irgendwie Abstriche für sich machen. Ja. Morgens mit Zähneputzen und so ist er eh nicht, weil erbrochen ist von gestern Abend und so. Also solche Geschichten dann, ja. Ja.
Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 53.
Wie lange wohnen Sie auf der Straße?
Ich bin jetzt knapp 3,5 Jahre auf der Straße, ja.
Und wie kam es?
Ja, Stromschulden gekriegt. Das Arbeitsamt hat eben das nicht übernommen. Deshalb hat man die Wohnung verloren. Und so fängt es dann von eins nach dem anderen an. Ja.
Und wie schwierig ist es wieder zurück in eine Wohnung?
Sie kriegen ja gar keine Wohnung. Man ist ja gar nicht alleine dann als Wohnungsangucker da und der, wo dann eben gerade dann die Kaution oder die Miete direkt schon auf dem Tisch liegt, hat auch die Wohnung. Und dann hören sie natürlich dann Hartz IV und dann ja, sind Abstriche und man wird ja dann verurteilt selber, dass man vielleicht alkoholisiert ist oder sogar vielleicht noch Drogen nimmt oder weiß ich was. Ja. Und vielleicht stimmt das sogar nicht bei den Menschen. Ja. So, es sind viele hier, die gar keine Drogen oder Alkohol nehmen, ja. So, aber trotzdem obdachlos sind.
Die Menschen hier im Raum sind ein ganz gutes Beispiel für Andreas Beschreibung. Die Kleidung sieht vielleicht ärmlich aus, alt, ein bisschen fleckig oder ausgebleicht, aber ich blicke in klare, wache Augen. Es ist nun schon der zweite Corona-Winter, den die Menschen hier durchstehen müssen.
Hat sich jetzt in der Corona-Zeit irgendwas noch
ja,
verändert?
Schlimm ist halt, dass jetzt eben diese freiwilligen Zelte und sowas wieder zugemacht haben. Also für die Impfung und, die sollten sie mal wieder aufmachen, weil es sind doch nicht alle geimpft.
Würden Sie sich gerne impfen lassen?
Also ich habe die erste schon, ja, zweite kriege ich noch.
Das ist ja super, dass Sie schon einmal geimpft sind.
Ja, es wird immer höher und, statt das wirklich dann per Pflicht gemacht zu haben, dass dann alle geimpft werden, ja, so, dann werden auch sicherlich alle gekommen. Ja, so.
Wer auf der Straße lebt, dem oder der bleibt nachts zum Schlafen nur der Hauseingang, der Park oder eine Notunterkunft. Für Frauen ist die Obdachlosigkeit häufig besonders heikel und Schlafen im Freien ist ohnehin für sie oft keine Option. In vielen Städten gibt es deshalb Notunterkünfte speziell für Frauen. In Düsseldorf eröffnet in diesen Tagen ein solches Haus. Es bietet Zimmer für viele verschiedene Bedürfnisse, für eine Nacht oder länger und auch für Frauen mit Kindern.
Also tatsächlich fassen wir ja hier zusammen drei verschiedene Angebote.
Wo wollen wir hin? Entschuldigung.
Erst in die Diakonie.
Ja, in die ganz oben, in die Mutter und Kind oder in die normale.
Auf beides mal angucken.
Ja, dann fahren wir jetzt auch mal.
Haben Sie alle 8 Stockwerke?
Ja. Ja.
Ist komplett angemietet von uns. Ich bin auch ganz erstaunt, weil mit all den bauaufsichtlichen Themen habe ich jetzt erfahren, dass wir ein Hochhaus angemietet haben. Auch das ist nochmal sehr speziell. Aber
ein Hochhaus für obdachlose Frauen und Mütter mit ihren Kindern. Miriam Koch von der Stadt Düsseldorf und Miriam Korkmaz von der Diakonie zeigen mir die verschiedenen Bereiche.
Und hier sind wir im Bereich Notschlafstelle.
Genau.
Wir gehen jetzt durch eine dicke Stahltür in einen Flur, von dem weitere Türen abgehen. Auf ihnen stehen Nummern, die einzelnen Notschlafunterkünfte. In dem Zimmer, in dem wir jetzt stehen, gibt es ein Einzel- und ein Stockbett aus hellem Holz, einen Schrank, einen Schreibtisch, Kühlschrank. 2 Zimmer weiter stehen zusätzlich auch ein Babybettchen und eine Wickelkommode. Alle Zimmer haben ein eigenes Bad und sind hell und freundlich eingerichtet. Ohne Schnörkel, funktional.
Das ist quasi ausgerichtet für eine Frau mit x Kindern.
Notschlafstelle bedeutet, abends geöffnet für die Nacht und morgens müssen die Frauen
raus? Nein, hier nicht.
Also das ist das Notschlafstellensystem für die Männer oder sagen wir mal für die anderen Notschlafstellen. Aber das ist hier eben nicht der Fall, aber können Sie halt selber.
Genau, also sagen. Die Besonderheit ist hier, die Frauen, die können sich den ganzen Tag hier aufhalten und da sind dann auch Kinder, die müssen in den Kindergarten oder in die Schule und die können dann von hier aus entspannt starten, sage ich mal so.
Wie lange sind dann so Aufenthalte jetzt gerade im Winter? Ist das so, dass man manche Frauen...
Ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich, von einer Nacht bis zu mehreren Monaten.
Bei mehreren Monaten ist es ja dann schon fast so ein Weg wieder hin Richtung einem normalen, geregelten
Richtig.
Leben, wenn man dann von dort vielleicht möglicherweise
genau.
eine Wohngruppe findet.
Genau.
Oder so.
Es ist auch einfach so, dass bis man überhaupt einmal geklärt hat, hat die Frau Anspruch auf Leistungen, wie ist sie versichert und so weiter, gehen gerne mal 3 Monate ins Land. Also ich speziell, ich arbeite im Bereich mit Müttern und Kindern und da ist es wirklich so, in der Regel brauchen wir so 3 Monate, um dieses ganze Bürokratische überhaupt erstmal klären zu können, auf die Reihe zu kriegen und dann zu gucken, wie kann es weitergehen, wo können wir sie weiter vermitteln, finden wir eine Wohnung oder ähnliches.
Wie groß ist denn das Problem, sage ich mal, oder die Thematik Obdachlosigkeit?
Also die Stadt Düsseldorf bringt 1400 Menschen rund in kommunalen Obdächern unter. Wir haben dann auch eine ganz aktuelle Zählung jetzt im vergangenen Jahr gemacht. Ich würde davon ausgehen, dass 300 bis 400 Menschen übers Jahr sehr unterschiedlich, aber dauerhaft auf der Straße leben. Das Problem Obdachlosigkeit ist ein wachsendes in wachsenden Städten wie Düsseldorf. Wir spüren jetzt schon langsam auch die Auswirkungen der Pandemie. Ganz klar, obwohl wir das noch nicht wirklich in Zahlen belegen können und wir werden das, glaube ich, auch erst in den nächsten Jahren richtig erfahren. Und tatsächlich ist ein Hauptproblem in Städten wie Düsseldorf der sogenannte Wohnungsmarkt, der eigentlich nicht mehr wirklich ein Markt ist, weil wir einfach ein begrenztes Angebot an bezahlbarem Wohnraum haben.
Wir gehen raus aus dem Frauen-Kind-Bereich und hoch in den 6. Stock zur kommunalen Frauenunterbringung.
Jetzt in die kommunale einmal hoch.
Sehr gerne.
Für obdachlose Frauen gab es in Düsseldorf bisher verschiedene Anlaufstellen, unter anderem die Notschlafstelle Ariadne von der Diakonie, aber eben auch kommunale, also städtische Unterbringungen. Das alles wird jetzt gebündelt in diesem einen Haus, direkt am Düsseldorfer Hauptbahnhof, sozusagen die zentrale Anlaufstelle für Frauen in Not.
Danke. Wir denken ja auch immer wieder darüber nach, wie kann man das weiter verbessern, weil im Moment klappt weder der Weiterzug aus den Notschlafstellen besonders gut. Die Notschlafstellen sind für mich jetzt auch eher so gedacht für, im Prinzip kann jeder, jede abends vor der Tür stehen und auf einmal aufgenommen werden. Das würde sich im regulären Obdach ein bisschen schwieriger gestalten. Auch da sind die Kapazitäten gerade immens eng geworden. Deswegen hatten wir auch vor Weihnachten wieder ein zusätzliches Hotel angemietet, weil wir nicht genau wussten, ob wir über die Feiertage kommen. Aber auch der Weiterzug aus den Obdächern funktioniert nicht mehr richtig.
Also das heißt, Sie haben dann Frauen hier wohnen und haben dann aber nichts anzubieten oder die Frauen selbst finden nichts
genau.
eigentlich.
Ja.
Deshalb springt die Stadt hier ein mit einem besonderen Programm.
Es gibt ein Projekt, das machen wir dann tatsächlich direkt probewohnen. Da ist es so, dass die Stadt Düsseldorf für 2 Jahre eine Wohnung anmietet.
mit dem Ziel, dass der Mietvertrag übergeht an die Person, die da dann wohnt. Aber das ist eben noch kein eigener Mietvertrag. Bei der Menge an Menschen, die noch nicht versorgt sind, brauchen wir ganz viele unterschiedliche Projekte. Da wird es nicht den einen Königsweg geben, um Obdachlosigkeit wirklich zu beenden. Also im Prinzip arbeiten wir alle daran, sowas wie das hier überflüssig zu machen. Aber das wird nicht in absehbarer Zeit funktionieren. Dafür brauchen wir noch eine ganze Zeit, glaube ich.
Zurück im Obdachlosencafé in Krefeld. Während ich noch auf die Kaffeebesitzerin warte, spreche ich Susanne an. Sie ist Mitte 50, trägt eine hellrosa Jacke, gepflegtes Äußeres, die Haare ein klein wenig zerzaust. Ob sie auch häufig hier sei, frage ich sie.
Ja, seit des letzten Winters ungefähr ein Jahr jetzt fast täglich, ja doch. Also schon auch mit Abständen. Also es gibt Phasen und diese Phase ist zurzeit auch gerade wieder täglich abends, ja.
Warum?
Das ist einerseits so, dass ich genau zu Anfang Covid, Corona auch eine Wohnung verloren habe. Die Armutsschiene ist halt dann irgendwann relativ schnell da, weil auch ich gezwungen war, also von Fahrrädern über Gepäckstücke immer wieder nachzukaufen. Und der Verschleiß ist ungemein. Also wenn der Mensch mobil auf der Straße ist, also da geht das Geld sehr schnell bei drauf. Und diejenigen, die vielleicht vorher auch, sagen wir mal, noch relativ normal leben konnten, also die hängen schnell in der Armutsschlaufe drin und sind dann auch eben abhängig, also von diesen karitativen Stellen, ja.
Würden Sie gern wieder in eine eigene Wohnung kommen?
Ich bin jetzt ein bisschen abgefedert.
Susanne zupft an ihrer Jacke. Sie blickt auf den Tisch und sagt dann, sie könne nicht genau erzählen, wo sie aktuell unterkommt. Sie habe Angst, dass ihr diese Bleibe schnell wieder weggenommen wird. Von wem? Das möchte sie nicht sagen. Zur Erklärung nur so viel.
Weil es eben auch zum Teil den Normalbürgern von Kopf stößt, also dass es so Menschen gibt wie mich, auch schnell dann die Drohung. Also wir drohen hier mit einer Räumung und so weiter und so fort.
Sie nennt ihre derzeitige Unterkunft eine Proforma-Wohnung.
Die ich mir im letzten Monat zusammengebaut habe, ja. Also die ich versucht habe, halt lebbar, bewohnbar zu machen.
Steht die leer?
Es stand da etwas leer und ich zahle da auch einen geringfügigen Mietbetrag für, aber es ist halt ein Ermessensspielraum, inwieweit das als Wohnung zulässig ist oder nicht. Ja.
Susanne zuckt mit den Schultern.
Ja, dann drücke ich Ihnen, also dem Deutschlandfunk, auf die Daumen. Und bleiben Sie sich selbst, kann ich nur mit auf den Weg geben, bleiben Sie sich selbst treu und nutzen Sie alle Tricks und Clips, die Sie irgendwie wissen, um gesund durch den Winter zu kommen.
Ja. Dankeschön.
Ja, bitte gerne.
Am Nebentisch sitzt Michael.
Hallo, darf ich Sie auch mal ansprechen?
Ja.
Michael ist 57 Jahre alt und seit über 10 Jahren auf der Straße. Er trägt mehrere Jacken, vielleicht sind es zum Teil auch Pullis übereinander, und wirkt dadurch fülliger, als er wahrscheinlich ist. Eine kleine Tasche liegt neben ihm auf dem Tisch, eine andere neben dem Stuhl. Er hat sie immer im Blick.
Ich bin wohnungslos geworden, weil mir die Bundesagentur für Arbeit alle Leistungen entzogen hat, also das für Miete und für Regelleistung.
Das sei aber alles gar nicht rechtens gewesen, sagt Michael.
Hier sind Sie, sagten Sie, jeden Abend?
Jeden Abend, ja. Ich kriege auch kein Geld vom Amt seit damals und ohne Geld ist das halt schwierig. Nachdem meine Eltern gestorben sind, meine Eltern haben mich die ganze Zeit unterstützt. Alle 4 Monate habe ich von ihnen 300 Euro bekommen. Und ein Jahr lang haben die auch die ganze Miete übernommen. Und als die dann ein Jahr nicht mehr bezahlt haben, bin ich dann wohnungslos geworden. Ja, ist halt so.
Würden Sie gern wieder in eine eigene Wohnung?
Ja, also ich habe mich jetzt daran gewöhnt, ohne Geld und gerne in eine Wohnung. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, durch die Corona-Zeit waren wir mal 5 Monate seit dem letzten Winter drinnen bleiben können. Hier. Sonst muss man immer morgens um 8 Uhr raus und abends um 22 Uhr durften wir wieder rein. Und das war jetzt vergangenen Winter anders. Ab Dezember wegen dem Corona-Ausgangssperre durften wir halt bis Mai drinnen bleiben. Das war halt wieder so eine Rückbesinnung auf das, was ich eigentlich erreichen will, nachdem ich immer nur draußen ohne Heizung irgendwie da rumgurke. Ne? Da ist es halt so, dass ich ja jetzt gemerkt habe, was ich da wieder erreichen will und wieder ein bisschen so das Ziel verstanden, wo ich eigentlich wieder hin möchte. Klar will ich eine Wohnung. Ist nur, weil ich habe mich so lange daran gewöhnt, jetzt ohne Ansprüche, die man haben kann, in Deutschland zu leben, das ist nicht einfach. Ich habe ja 30 Jahre jetzt nicht geraucht, ich bin ja jetzt nicht Raucher seit 30 Jahren. Und das ist jetzt eben so die Aufgabe für mich, aus dieser Sucht Wohnungslosigkeit rauszukommen. 10 Jahre geraucht und dann 30 Jahre nicht mehr geraucht und jetzt 10 Jahre wohnungslos und dann irgendwann nicht mehr wohnungslos.
Im Krefelder Obdachlosencafé Dein Name ist Mensch ist jetzt auch Sabrina Tophofen da, die Chefin. Sie lebte selbst jahrelang auf der Straße. Als Kind riss sie von zu Hause aus und floh damit vor Missbrauch und Gewalt.
Wollen wir uns in irgendeine
Ecke? Ja, wir können gerne nach oben
auf. Okay, wir wollen.
Umbau.
Wir gehen in den ersten Stock, einen kleinen Flur entlang und durch eine Tür in einen großen Raum. Es ist eine Art Büro mit einem Schreibtisch, Schränken und einer Couch.
So, ja.
Danke.
Sabrina strahlt eine unglaubliche Energie aus. Sie ist 41 Jahre alt, normal groß, dunkle Haare. Ihre graublauen Augen fallen mir auf.
Ich mache gerade einmal den Tür ein bisschen bei.
Sie legt direkt los und erzählt, warum ihr das Café so am Herzen liegt.
Also man muss einfach sehr niederschwellig anfangen, um überhaupt erstmal greifbar zu sein, um Vertrauen aufzubauen, um dann halt eben einen gemeinschaftlichen Weg halt eben gehen zu können.
Wie war das denn bei deiner Geschichte?
Also ich war ja mal einst einer der jüngsten Straßenkinder in Deutschland. Also ich habe mit 10 Jahren in Köln 6 Jahre auf der Straße gelebt. Und da gab es die Treberhilfe.
Mit 10 Jahren?
Im Alter von 10 Jahren, ja. Und dann gab es die Treberhilfe e.V., das war ein Verein, die sich halt für Straßenkinder eingesetzt hat. Und dann habe ich über die damals, aber da war ich schon 13, habe ich ein Hotelzimmer finanziert bekommen. Weil mit 13 kriegt man keine Wohnung, logischerweise. Und da würde ich auch heute nicht für sprechen. Ich habe ein Hotelzimmer bekommen, damit ich wenigstens ein Dach über dem Kopf hatte. Aber wie es halt eben so war. Na, ich habe das Zimmer gekriegt und habe den halben Bahnhof mitgenommen. Die sollten ja auch alle ein Dach über dem Kopf haben. Ne? Aber egal wie es war, meine Betreuer waren präsent. Also die hatten erstmal dafür gesorgt, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich habe einmal die Woche Taschengeld bekommen. Ich konnte zu jeder Zeit Kontakt zu denen aufnehmen. 24 Stunden. Ich hatte eine 1:1 Betreuung. Das war schon heute als Erwachsene unglaublich, wie die Geduld aufgebracht haben, wie wenig Anforderungen die eigentlich an mich hatten. Und ich schon ziemlich rebellisch war, aber die trotzdem an meiner Seite geblieben sind. Und das nennt man halt eben Housing First.
Housing First. Das Konzept kommt ursprünglich aus der US-amerikanischen Sozialpolitik und ist mir während meiner Recherche schon einmal zu Ohren gekommen, beim Gespräch mit der Stadt Düsseldorf. Auch dort wird der Ansatz Housing First angewandt. Ein Satz ist mir in diesem Zusammenhang hängen geblieben. Schwimmen lernt man am besten im Wasser, Radfahren auf dem Rad, ja, und wohnen in einer Wohnung.
Das heißt, natürlich sehe ich die Grundproblematik und nehme sie auch wahr und weiß, dass es nicht sofort funktionieren kann. Aber dass ich dranbleibe und mit dem Zuspruch, den ich dir gebe oder andere aus dem Team oder halt eben Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wo man sich gegenseitig wieder aufbaut, das gibt Kraft. Es gibt Kraft. Man braucht Geduld, Liebe, wirklich. Man muss am Ball bleiben und dann schafft man es auch.
Also heißt erstmal wichtig, sicheres Dach über dem Kopf,
ja,
und dann dranbleiben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach, ich sage mal, wenn ich als Mensch mich aufgegeben habe und die Gesellschaft gibt mich auch auf, was für eine echte Chance habe ich denn dann noch?
Das heißt, an deiner Geschichte sieht man ja, dass es funktioniert, weil du hast es dann langsam rausgeschafft.
Ja.
Mit 13 dann dieses Hotelzimmer.
Ja, genau, aber letztendlich, dass ich so ganz den Absprung geschafft habe, war mit 21. Also das wirklich auch nicht mehr, dass wenn es mir schlecht ging, ich zum Bahnhof gelaufen bin, sondern damit hatte sich auch der Fokus bei mir gesamt verändert. Ich hatte Freunde und hatte nicht mehr das Bedürfnis, dann dorthin zu gehen. Und ich habe dann mit der Schule angefangen, über einen zweiten Bildungsweg, mit einer Ausbildung angefangen, Führerschein gemacht. Und damit war ich Gott sei Dank im Leben angekommen.
Heute hat Sabrina Tophofen 5 eigene Kinder und ein Pflegekind. Sie ist Krankenschwester und arbeitet, wenn ihre Schichten im Krankenhaus das zulassen, hier abends im Café.
Jeder hat das Recht auf Hilfe. Und natürlich ist das auch klar, dass man sagt, ja, ab einem gewissen Alter bist du selbstverantwortlich. Das wissen die aber auch selber. Dann brauche ich da nicht belehrend stehen und sagen, du hast verkackt im Leben. Sondern der weiß schon, dass da einiges schiefgegangen ist. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen oder zu verurteilen. Sondern wir sind einfach dafür da, um einfach zu zeigen, ey, du bist nicht alleine. Alles, was schiefgelaufen ist, ist scheiße und tut mir trotzdem leid. Und trotzdem hast du es auch verdient, auch Hilfe zu bekommen, auch wenn du selber schuld sein magst. Aber nichtsdestotrotz ändert das nichts, dass dein Name Mensch ist.
Jeder hat das Recht auf Hilfe, sagt Sabrina Tophofen. Und sie beschreibt, wie sie mit dem Ansatz Housing First aus der Obdachlosigkeit rausgekommen ist. Ich recherchiere ein bisschen zum Thema. Housing First ist ein sozialpolitischer Ansatz aus den USA. Die Stadt Wien hat ihn schon früh übernommen. Auch in Düsseldorf wird er seit Jahren verfolgt, von der Hilfsorganisation 50/50. Sie hat dafür mit Spendengeldern Wohnungen gekauft, arbeitet aber auch mit privaten Vermietern zusammen, um Obdachlosen eine Wohnung zu geben. Aber mal ehrlich, wer vermietet an Obdachlose, wenn auf dem Wohnungsmarkt genügend StudentInnen, Alleinstehende oder BerufspendlerInnen Wohnraum suchen? Ich recherchiere weiter und stoße dabei auf Jan Klüssendorf, Immobilienbesitzer, Makler und Verwalter. Und er vermietet an Wohnungslose und ist auch bereit, dem Deutschlandfunk ein Interview zu geben.
Hallo.
Hallo.
Super, danke.
Wir treffen uns in seiner Wohnung.
Ja.
Dort ist es luftig. Die Tür zur Dachterrasse steht Corona-bedingt offen.
Dann können wir uns ja nicht schätzen.
Prima.
wo auch immer Sie möchten.
Jan Klüssendorf sagt über sich, er habe Glück gehabt im Leben. Einen kleinen Teil davon gebe er nun zurück. An 50/50 zum Beispiel der Düsseldorfer Obdachlosenorganisation.
Seit ich finanziell eben auch über die Firmen dazu in der Lage bin, unterstütze ich 50/50 finanziell sehr stark. Und dann kam irgendwann dieses Thema Housing First dazu und das hat mich dann noch mehr abgeholt, dass ich gesagt habe, Mensch, das betrifft ja originär irgendwie mein Berufsfeld. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und dann kamen auch Gott sei Dank andere Institutionen auf die Idee, dass man sich diesem Konzept zumindest mal irgendwie widmen müsse. Und jetzt betreibt die Stadt Düsseldorf ja, die Diakonie betreibt es. Also es gibt viele Institutionen, die diesen Ansatz verstanden haben, dass man den Leuten erst eine Wohnung geben muss, um sie wieder so ein bisschen in die Bürgerlichkeit zurückzuholen und dass dann andere Dinge, nämlich Job oder auch Suchtprobleme in den Griff bekommen oder generell auch finanzielle Dinge, dass die dann in der Folge deutlich leichter eben wieder in die geregelte Bahn zurückkommen. Und Housing First heißt auch wirklich, einzelne Obdachlose in einzelne freien Wohnungen unterzubringen, die, also kein Wohnheim für Obdachlose, sondern die wirklich ganz gezielt in einzelne kleine Wohnungen, in bestehende, wie auch immer geartete Wohngemeinschaften zu bringen. Und das hat eigentlich in der Folge immer gut funktioniert. Am Anfang hat es mal so ein bisschen bei dem einen oder anderen Stress gegeben, weil klar, die ältere Nachbarin, die auf einmal hört, dass ein, sage ich es jetzt mal so despektierlich, Penner auf einmal neben ihr wohnt, die fand das nicht so lustig, hat aber dann festgestellt, dass das auch Menschen sind, die mit Sicherheit eine zweite oder dritte Chance verdient haben. Und dann haben die Dinge sich im Laufe der Jahre wie entwickelt, also anders kann man es nicht sagen, und zwar positiv entwickelt.
Wie viele Wohnungen sind es aktuell, kann man das sagen?
Im Eigenbestand und im Verwaltungsbestand sind es 6, glaube ich, im Moment, wenn ich es richtig durchgezählt habe. 5 oder 6 so in der Größenordnung.
Mhm. Ist das für diese einzelnen Wohnungen mehr oder ein anderer Aufwand? Oder ist es Aufwand, weil, Sie sagten es gerade schon so ein bisschen, die Hausgemeinschaften da anders mitgenommen werden müssen?
Also der Aufwand ist schon größer, das muss man einfach fairerweise sagen. Der Aufwand ist größer, weil man in der Regel erstmal ein bisschen organisatorische Dinge klären muss. Kostenträge oder Kostenübernahmen, es gibt keine klassische Barkaution, sondern es werden Bürgschaften von der AGE gestellt und so weiter. Also es ist schon ein deutlich größerer Aufwand. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich das bei allen Wohnungen machen kann. Aber bei einzelnen Wohnungen kann man es definitiv machen. Und das ist auch immer wieder das, wo ich dann Werbung mache und sage, wenn ich einen Bestand von, ich sage jetzt einfach mal 50 Wohnungen habe, dann kann ich davon völlig problemlos 2 bis 3 auf die Art und Weise auch an Obdachlose geben. Das geht. Manchmal geht es auch bei ganz normalen Mietern von großen Wohnungen, Akademiker, da geht es auch voll nach hinten los. Und da kriegen wir Bruchbuden zurück, wo ich mich frage, was ist hier die letzten 5 Jahre drin passiert? Also.
Aber wie viel Dankbarkeit bekommen Sie denn? Oder ist das erstmal auch so eine Art Ungläubigkeit, vielleicht auch Schock, dass das jetzt irgendwie funktioniert? Also es ist ja schon auch so, wenn jemand ein Jahrzehnt auf der Straße war, ist Absolut. Das auch nicht so einfach.
Nein, das haben wir auch ganz häufig schon festgestellt. Das ist tatsächlich bei Menschen, die wirklich von der Straße kommen, ist das ein Schock. Also dass die auf einmal ein warmes Zuhause haben, ein sicheres Zuhause haben, eine Dusche haben, eine Toilette haben, das müssen die erstmal verarbeiten. Und ja gut, das Thema Dankbarkeit, klar, das spüren wir. Das ist aber, das mag ein Beweggrund sein, klar, keine Frage, aber das ist jetzt nicht der hautausschlagende Punkt dafür. Also mir reicht das dann auch tatsächlich, wenn wir wirklich ein Jahr oder 2 später rückblickend feststellen, Mensch toll, dem geht es gesundheitlich deutlich besser. Das reicht mir persönlich als Befriedigung völlig aus.
Das heißt, so über den Daumen gepeilt würden Sie sagen, die meisten Erfahrungen waren positiv? Also
ja,
es gibt ja immer wieder auch Rückschläge.
Die gibt es definitiv und sicher, es gibt da auch negative Erfahrungen, aber wie gesagt, die habe ich auch in normalen Mietverhältnissen. Da wundere ich mich auch und wir wissen alle, was für ein schmaler Grat das ist, auf dem wir so wandern. Wenn durch, keine Ahnung, Arbeitslosigkeit, durch eine Trennung, durch Suchtprobleme auf einmal irgendwas wegbricht, dann kann auch ein Bürgerlicher innerhalb von einem halben Jahr völlig aus der Bahn geraten.
Solche Fälle könnten zunehmen, warnen Soziologen und Ökonomen. Die Corona-Pandemie hat viele Menschen nicht nur in finanzielle Nöte gebracht, auch die psychischen Belastungen haben stark zugenommen. Menschen wie der Düsseldorfer Immobilienbesitzer Jan Klüssendorf werden bald also vielleicht noch mehr gebraucht.
Housing First heißt ja, wirklich die Leute dauerhaft über Wohnungen wieder in ein geregeltes Leben zurückzukriegen. Das funktioniert mit Sicherheit auch deutlich besser als viele andere Konzepte, die wir über Jahrzehnte durchprobiert haben. Aber wie gesagt, die Zahl derjenigen, die auch tatsächlich obdachlos werden, aus völlig normalen Verhältnissen, die wird halt auch immer größer. Und da tut Corona mit Sicherheit was zu, da tun Großstädte oder die Entwicklung, die Preisentwicklung in Großstädten wie Düsseldorf, München, keine Ahnung, Hamburg, auch mit Sicherheit eine Menge dazu, weil sich ja kaum noch eine einfachere Familie mit einem einfachen Einkommen hier eine vernünftige Wohnung leisten kann. Und deshalb an Nachschub, so muss man es leider so rumformulieren, an Nachschub wird es dann nie mangeln, leider.
Ich habe mit Obdachlosen gesprochen, mir angeschaut, wo sie Hilfe und nachts ein warmes Bett finden. Ich habe mit Sozialarbeiterinnen und Helfern darüber geredet, wie man Wohnungslosigkeit beenden kann. Und dann bekomme ich den Anruf von 5050, der Obdachlosenorganisation aus Düsseldorf. Wenn ich möchte, darf ich Rüdiger besuchen, ein ehemaliger Obdachloser, der mit Hilfe von Housing First von der Straße wegkam.
Hallo. Ja, genau, ich bin jetzt doch mit dem Auto da.
Alles klar. Okay, der Rüdiger weiß Bescheid.
Ja, super. Genau.
Julia von Lindern ist Sozialarbeiterin bei 5050. Sie leitet das Projekt Housing First. Wir treffen uns an Rüdigers Haus in einer ruhigen Straße im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim im Osten der Stadt. Direkt nebenan fährt zwar die S-Bahn vorbei, sonst ist hier aber nicht viel los. Es ist ruhig. Das Haus, frisch gestrichen, 3 Stockwerke. Mitsamt einer Kollegin von Julia von Lindern und ihrem Hund gehen wir ins Haus. Mehrere Holztreppen hoch bis ins Dachgeschoss. Dort wohnt Rüdiger.
Hi.
Moin, moin.
Moin.
Hey.
Hier erwarten uns noch 2 Hunde. Flecki von Rüdiger und Gasthund Engels von einer Bekannten, die gerade bei der Arbeit ist.
Hallo, kommt hier hin.
Hallo.
Hallo.
Ja, danke, dass das klappt, dass Sie mich hier zu Hause empfangen, sozusagen. Dann setze ich mich da hin, dann habe ich einen Überblick, wenn das geht.
Ich gehe zu einem Sessel am Kopfende des langgezogenen Raumes, der Flur, Wohnzimmer und Küche in einem ist. Rüdiger setzt sich auf eine Art Bettcouch neben eine ordentlich drapierte Hundedecke. Er trägt eine blaue Trainingshose, schwarzes Shirt, schwarze Maske, die wenigen Haare Millimeter kurz.
Flecki, bitte.
Auf einem Glastisch vor Rüdigers Couch liegen ordentlich nebeneinander 4 Fernbedienungen und eine aufgeschlagene Fernsehzeitung. Außerdem noch ein leerer Aschenbecher, Duftkerze und Desinfektionsmittel gegen das Coronavirus. Eine alte Getränkedose dient als Stifthalter. Alles hat hier irgendwie seinen Platz. Rüdiger macht den Fernseher leise. Jetzt funken nur noch ein paar alte Handys dazwischen, die Rüdiger auf einem Schrank neben der Couch lagert. Er kommt direkt ins Erzählen.
22 Jahre auf der Straße gelebt. Und erstmal wieder ins Wohnen kommen, ist natürlich ein bisschen so eine Sache, ne? Aber ich habe es geschafft, ja. Also.
Vielleicht mal vorne angefangen. Rüdiger, wie alt sind Sie?
Ich bin jetzt 45.
Ui, also früh?
Mit 18 bin ich auf die Straße gekommen.
Warum?
Durch meine Mutter. Weil meine Mutter einen neuen Mann kennengelernt hat, ja. Und auf den neuen Mann gehört hat. Der neue Mann konnte mich nicht leiden, ne? Und meine Mutter hat sich von dem überreden lassen, mich für die Tür zu setzen, wenn ich 18 bin. Ne?
Damals hatte Rüdiger gerade eine Dachdeckerlehre begonnen. Anfangs kam er noch bei der Oma unter oder mal bei einem Freund. Später wurden Parkbänke sein Bett. Eine Zeit lang ging er noch weiter zur Dachdeckerlehre. Aber dann merkte der Chef, dass sein Azubi kein Obdach hat und schmiss ihn raus. Das Risiko, dass Rüdiger übermüdet vom Dach fällt, war zu groß.
Also, weil mein Leben damit versaut, ne? Auf Deutsch gesagt.
Und dann gewöhnt man sich dran?
Ja. Was soll man sagen? Irgendwann kommen die Tage, der erste Tag, zweite Tag ist zwar ein bisschen komisch, ne, dies und das, aber wenn man schon eine Woche dann hinterher auf der Straße ist, dann nimmt man es wahr, ne, dass es dann so ist. Und dann ist es halt so, ne, dann muss man da durch.
Zuerst 1 Jahr, dann 2, dann 10. Rüdiger redet sich anfangs ein, dass er doch zumindest frei sei, ohne Verpflichtungen, ohne Stress.
Aber wenn das so über die Jahre geht, wirklich über die Jahre schleift, ja, Und man geht, sage ich jetzt mal, wirklich Weihnachten so an den Häusern vorbei, ja, und die Familien sitzen da drinnen, ja, und sonstiges und feiern Weihnachten und schön im Warmen und man sieht die Kamine oder sonstiges, der da noch an ist, ja, und der Baum und dann denkt man sich manchmal auch, scheiße. Dann kommen so die Gefühle in einem auf und denkt man, scheiße, nee, geht ja gar nicht so. Ja, ich will jetzt doch mal wieder langsam auch eine Wohnung haben, um die Türe zuzumachen und meine Sachen irgendwo ablegen, wo ich dann sagen kann, da geht mir keiner dran, oder? Ne?
Rüdiger findet Trost im Alkohol.
Ich war, sage ich mal, so Vollalkoholiker. Ne? Das war nicht nur ein Bierchen, ne? Das war am Tag genug. Also, was soll ich sagen, Kiste Bier, Jägermeister, Korn, alles in einen, alles noch reingekippt. Ne? Also,
ja. Zugleich beginnt er irgendwann, Wohnungen zu suchen, Vermieter anzurufen. Ja. Aber keine Chance.
Und dann sagt er, nee, ich kann sagen, ja, Hämmer, ich bin aber keiner von denen, der die Toiletten dreckig macht oder so, oder irgendwas abreißt oder so. Das ist dem egal. Ne? Das sind so Dinge dann.
Naja, der hat halt die Auswahl zwischen 10 Leuten und dann sagt er sich...
Ja, überhaupt. Das ist, nee, sagt er. Gar kein Vermieter gibt dir hier eine Wohnung. Also ich habe bei 300 Wohnungen aufgehört, nicht zu zählen. Und ich sagte, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Ne? Die vertun sich aber. Ne? Manche Obdachlose, die sind nicht dreckig. Ne? Die gehen jeden Tag duschen, die haben ihre Sachen ordentlich, die lassen ihre Platte, da wo wir schlafen, heißt Platte, ordentlich und sonstiges. Ne? Also das sollen die, das vergessen die so, ne? In dem Sinne. Ne? Die denken, alle dreckig sind, einer ist dreckig, sind sie alle dreckig. So, so denken die Vermieter dann. Ne?
Wie schafft man es denn, nicht irgendwann auch so über sich zu denken? Wenn
ja,
alle so
ich sag mal so, stark bleiben, ne, stark bleiben, in sich bleiben. Gut, ich war schon so weit, ne, ich stand ja schon auf der Brücke. Ich habe mich schon selbst aufgegeben gehabt, ne, sag ich ehrlich. Ich stand auf der Brücke, meine Hündin, ja, wenn meine Hündin nicht gewesen wäre, wäre ich nicht zurückgegangen. Weil ich wollte sie nicht allein lassen, weil da war eine Verantwortung. Ne, also die war die erste Einzige, die mich in dem Sinne so zurückgehalten hat, ne, sonst wäre ich gesprungen. Also, ne. Ja, und dann kam natürlich 50-50 um die Ecke und hat dann auch gesagt, Rüdiger, ey, was ist los mit dir? Wie siehst du aus? Was ist los? Weil, ne, nicht mal rasiert und sonstiges, mich hängen gelassen, ganz einfach, ne?
Anders als sonst.
Ja, ja, ne? Und dann haben sie gesagt, ey, nee, mit dir müssen wir langsam auch mal was tun, ne?
Kurze Zeit später gab die Initiative 50-50 Rüdiger diese Wohnung.
Ja, und dann kamen die dann zu mir, meinen 1. März kannst du einziehen, vor 4 Jahren, so, ne? Und ich so, wie war's? Ja, aber mal nicht so, auf diese Art, habe ich mir gedacht. Weil dann am 1. März, ja, und hab mein Geld dann bekommen, bin erstmal Bummel gegangen, so auf Deutsch gesagt, hab erstmal einen getrunken und sowas alles, ne. Bin zur Platte zurück und darauf meinten die zu mir, ich hab wegen Schlüsselliste, glaube ich aber nicht dran. Meinten die, doch, ja. Ja, dann habe ich mich hingelegt, andere Morgen bin ich dann dahin, ne. Ich hab einen Kollegen hingefahren, hat mir das dann gezeigt, ja, und, ja. Erste Nacht erstmal gesessen hier, eingeschlafen am Stuhl, ja, weil, erstmal umgeguckt und dies und das, ja. Wieder wach geworden, der Hund lag drüben im Bett, ja, und ich saß am Stuhl, so. Und hab mir dann gedacht, so, nee, ist doch kein Traum, hab mich erstmal selber gekniffen, ja, und dann, ne, wie gesagt, hab ich jetzt erstmal so leicht wahrgenommen, dass es doch meine Wohnung ist. Aber bevor ich erstmal in der ersten Lage in der Wand hatte, hat auch erstmal ein Jahr bis 2 Jahre gedauert, sag ich jetzt ehrlich.
Heute ist die Wohnung nicht nur ordentlich eingerichtet, sondern auch richtig schön dekoriert. Überall im verwinkelten Dachgeschoss hängen Bilder, zum Teil auch Fanartikel von Fortuna Düsseldorf zum Beispiel. In den Ecken geben kleine Lampen ein wohnliches Gefühl. Und Rüdiger hat es in dieser Umgebung sogar geschafft, den Alkohol zu besiegen.
Wie schafft man das dann alleine? Ist es einfacher oder schwieriger, dann wegzukommen?
Ich sag mal so, ich habe das alleine gemacht. Ja.
Muss aus einem
Ja, klar, logisch. Du hast ja selbst angetan, dann guck mal, dass du selbst da rauskommst irgendwie. Weil ich hab's alleine gemacht. Ich habe mir eine Flasche Jägermeister in den Kühlschrank gestellt, ja, eine große. Und hab mir immer wieder gedacht, nee, Rüdiger, brauchst du nicht. Ich habe mich runterdosiert erst mit Radler, ja, ganz normalen Radler. Ja, es war, sag ich mal, schwer. Es ist immer noch schwer, ja. Es ist immer noch, wenn ich irgendwo dran vorbeigehe, sehe ich so ein großes Glas Bier, ne, wo der, ne, mit einem Polaner Biergarten oder so, dann muss man auch schon die Augen zukneifen und weitergehen. Also.
Rüdigers Geschichte ist kein Einzelfall, sagt Julia von Lindern, die Sozialarbeiterin von 50-50, die vom anderen Ende des Raumes aus dem Gespräch zugehört hat.
Die Fluktuation in den Housing First Wohnungen ist sehr gering. Wir haben einige Leute, die es tatsächlich nicht geschafft haben, aus unterschiedlichen Gründen, aber der überwiegende Teil, über 90% der Menschen, wohnt stabil und wir haben ganz viele tolle Erfolgserlebnisse, also Menschen, die wie Rüdiger komplett aufgehört haben zu trinken, Menschen, die wieder in Arbeit gekommen sind. Und das sind alles Zeichen, dass dieser Ansatz so erfolgreich ist, wenn die Leute erstmal wohnen und zur Ruhe kommen und von da aus dann tatsächlich wieder neue Perspektiven für ihr Leben finden.
Ja. Man hat ja früher gesagt, ja, die Leute, die auf der Straße leben, ja, Wir haben im Leben nichts geschafft, ja, aber man weiß den Hintergrund nicht, ja. Wir haben Anwälte bei uns gehabt, wir haben Krankenschwestern bei uns gehabt und, ja. Wir haben Leute gehabt, die haben Firmen gehabt, ja, und Besitzer von Büchern gewesen und sowas alles, ja. Man weiß ja den Hintergrund nicht, das ist das Ganze. Darum beschimpfen die uns immer wieder, ne? Also die setzen sich nicht zu uns und sagen immer, was passiert, kannst du mir das erklären? Nee, da wird immer nur drauf geschimpft.
Das war das Wochenendjournal Weg von der Straße, wie Obdachlose wieder ein Zuhause finden. Am Mikrofon verabschiedet sich Vivien Leue. Danke fürs Zuhören.